Herzlich willkommen. Wir haben heute eine Leitung nach Berlin zu Sandra Lübkes. Hallo.
Hallo aus Berlin.
Frau Lübkes, heute ist Welttag des Buches. Was wären Sie ohne Bücher?
Ohne Bücher hätte ich ein völlig anderes Leben tatsächlich, denn ich lese natürlich gern und ich schreibe gerne. Und Bücher stehen in meiner Wohnung, die sehen sehr kahl aus.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit
Sandra Lübkes, einst Schaufensterdekorateurin, heute Schriftstellerin.
Und zwar eine sehr erfolgreiche. Eigentlich wollten Sie ja schon immer Schriftstellerin werden, oder? Was hat Sie damals davon abgehalten, direkt loszulegen?
Ja, damals, das war 1990, da konnte man das noch nicht studieren. Heute geht das ja in Hildesheim und in Leipzig. Ja, und damals musste man einfach Lebenserfahrungen sammeln. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe Schaufensterdekorateurin gelernt und mich dann auch schon mit 22 selbstständig gemacht in dem Bereich. Und irgendwann, und zwar genau vor 25 Jahren, bin ich dann tatsächlich Schriftstellerin geworden. Großes Glück.
Es war ja nicht nur die Schaufensterdekorateurin. Sie haben auch schon als Tellerwäscherin, als Stewardess, als Pensionswirtin und als Sängerin gearbeitet. Was davon war der schönste Job?
Ich war mal Stewardess auf der Fähre vom Festland rüber zur Insel. Das war total toll, weil ich habe ja die Leute bedient, die dann eben erst ankamen und noch total gestresst waren und waren dann so glücklich, auf der Fähre zu sein und haben sehr großzügig Trinkgeld gegeben. Und wenn sie zurückgefahren sind, haben sie wieder großzügig Trinkgeld gegeben, weil sie so einen schönen Urlaub hatten. Das hat Spaß gemacht, aber mein liebster Job ist schon Schriftstellerin.
Die Insel ist in dem Fall die Insel Jüst, die eine große Rolle spielt in ihrem Leben. Da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Was war der schlimmste Job?
Der schlimmste Job, ich musste mal Autos einparken. Das hatte wieder mit Jüst zu tun, da gibt es ja keine Autos. Und dann gab es so einen Garagenservice in Norddeichmohle und man musste die Wagen dann da ganz eng einparken. Und das ist nicht so meine Kernkompetenz.
Wie stellen Sie sich denn jemanden vor, der Ihren Namen nicht von den Bestsellerlisten kennt?
Ich sage immer, ich bin Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und schaue aber immer so ein bisschen verschämt zur Seite, weil ich selber noch nicht so richtig glauben kann. Immer noch nicht.
Nach 25 Büchern, ja. Sie haben vorhin gesagt, es ist jetzt das 25., das gerade erschienen ist. Da könnte man sich eigentlich dran gewöhnt haben, oder?
Ja, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Vielleicht, weil ich mir, als ich Kind war, das Schriftstellerinnen-Dasein so vorgestellt hatte, dass man in einer Gartenlaube sitzt und eine Schreibmaschine besitzt und Rotwein dazu trinkt.
Natürlich.
Und keins von den drei Dingern ist eingetroffen.
Stimmt es, dass Sie eigentlich über die Songs zum Bücherschreiben kamen?
Das stimmt schon. Also ich habe vorher auch schon immer geschrieben und es dann halt eine ganze Weile sein gelassen. Und dann hatte ich eine Rockband und wir haben erst gecovert und später dann eigene Songs über das Leben auf der Insel geschrieben. Und da habe ich Texte verfasst und die Leute haben ganz oft gesagt, ich weiß genau, was du meinst und ich spüre das ganz stark, was darüber kommt. Und da war ich dann doch maximal motiviert.
Da gibt's also dann schon auch inhaltliche Überschneidungen zwischen den Themen Ihrer Songs und denen Ihrer Bücher. Es ging ja schon auch los mit Büchern übers Inselleben, oder?
Ja, also als ich mein erstes Buch geschrieben habe, eben vor 25 Jahren, habe ich es mir auch ein bisschen leicht gemacht, habe das geschrieben, was ich kenne, wo ich mich auskenne, habe dann auch Geschichten, die ich kannte von der Insel, etwas verfremdet, in diesen Roman reingebaut und es war dann automatisch ein Krimi, denn tatsächlich habe ich auf der Insel eher so diese Schattenseiten gerne beschrieben, als immer das hübsche, plüschige.
Ein Unterschied, Ihre Bücher haben ein viel größeres Publikum, und das stelle ich jetzt mal, als Ihre Songs. Sie sind Bestseller geworden zu großen Teilen. Und wie ist es mit dem Singen? Ist es immer noch ein Hobby?
Jetzt ist es tatsächlich mein liebstes Hobby. Ich singe allerdings nur noch im Chor und genieße das sehr, so aufzugehen im Gesamtklang. Also nur ein kleiner Teil von einem Großen zu sein, keine Verantwortung zu tragen, finde ich ganz wunderbar.
Sie sind mir heute aus Berlin zugeschaltet, Ihrer aktuellen Wahlheimat. Sie haben aber auch schon in Göttingen gelebt, auf Jüst, natürlich in Münster und jetzt zuletzt auch in Istanbul. Was würden Sie sagen, welcher dieser Orte beschreibt Sie am besten?
Also Jüst ist schon meine Seelenheimat. Da habe ich meine Wurzeln im Sand verbuddelt sozusagen. Das hat mich sehr geprägt. Ich bin da mit 5 Jahren hingezogen, mit 15 weg und dann hinterher nochmal für 13 Jahre dorthin gezogen. Ohne die Insel wäre ich jemand ganz anderes.
Warum?
Weil man auf Jüst ganz interessante Dinge lernt, zum Beispiel alleine die Navigation. Also auf der Insel weiß man immer genau, wo Süden, Norden, Osten, Westen ist, weil man weiß, wo ist das Watt und wo ist die Nordsee und wo geht die Sonne auf, wo geht sie unter. Und davon profitiere ich sowohl, wenn ich durch die Stadt laufe, aber als auch im ganzen Leben, möchte ich mal sagen. Zusätzlich habe ich auch noch gelernt, die Menschen von ganz verschiedenen Seiten kennenzulernen. Das ist ja in so einer kleinen Inselgemeinschaft, da weiß man ganz genau, wer tut nur so als ob und bei wem gibt es Ärger zu Hause. Und andererseits begegnet man den Menschen dann, ist freundlich, ist offen. Und ich erzähle ja meine Romane immer multiperspektivisch und das hat, glaube ich, damit zu tun.
Sie haben ja schon gesagt, die dunkle Seite der Insel hat Sie auch immer sehr interessiert. Sie haben sogar ein Krimi-Festival aus der Taufe gehoben auf Jüst. Warum passt es überhaupt so gut zusammen, die Insel und der Krimi?
Naja, also Agatha Christie hat auch immer so einen Locked Room gesucht, also ne, irgendeinen Orient Express in der Schneewehe oder einen Nildampfer, wo man auch nicht einfach so runterspringen kann vom Bord. Und das macht es natürlich aus. Zum einen, Jüst ist ein Closed Room. Und zum anderen dieser krasse Kontrast zwischen der Idylle, die Gäste dort suchen, und dem wahren Leben. Also, ne, dass wir auch eine Müllabfuhr haben, auch wenn die auf Jüst von Pferdekutschen wird der Müll abtransportiert. Das ist dann
immer
wieder
noch
idyllisch. Ja, immer noch. Allerdings riecht das dann auch nach Pferd. Also das ist auch etwas, was selten beschrieben wird. Also ich misstraue immer ein bisschen der Idylle. Und das hat mich tatsächlich, glaube ich, zum Krimi-Schreiben gebracht.
Wie oft sind Sie heute noch in Jüst?
Ich würde sagen, so 3-4 Mal bin ich auf jeden Fall da, wenn ich noch öfter. Ich mache ja auch einen Podcast für die Insel. Sandbankliebe heißt der. Und da treffe ich immer Menschen, die sagen, die Insel hat mein Leben geprägt. Und so bin ich in ständiger Verbindung.
Sie hören Bayern 2, die Bestseller-Autorin Sandra Lübkes ist mein Gast heute in 1:1 der Talk. 1971 geboren in Göttingen, mit 5 ging es dann aber auf die Nordseeinsel Jüst. Haben Sie eigentlich noch Erinnerungen an Ihr Leben vor der Insel, Frau Lübkes?
Ja, also mein Vater war ja Pastor und wir lebten damals in einem kleinen Dorf bei Göttingen. Settmershausen hieß das. Und das war so ein, ja, wirklich ganz kleines Nest mit einer ganz kleinen Kirche und einem riesigen Fachwerk-Pfarrhaus, in dem wir lebten. Und da erinnere ich mich noch, dass mein Vater das Klavier zertrümmert hat mit einer Axt, bevor wir auf die Insel gezogen sind, weil er das entsorgen musste. Das war kaputt.
Oh nein.
Das ist eine meiner
Das klingt martialisch.
Es war so. Und mein Vater ist eigentlich nicht so ein Mensch. Und das ist eine meiner prägendsten Kindheitserinnerungen, meiner frühesten.
Dann ging es auf jeden Fall ohne Klavier auf die Insel nach Jüst. Jüst ist die zweite Insel von links unter den ostfriesischen Inseln, also diese lange, dünne. Warum ausgerechnet dorthin?
Also ich hatte als Kind sehr stark Asthma und die Ärzte sagten, ich müsste dringend länger an der Nordsee leben. Und sie wollten mich in so einem Kinderheim unterbringen, wie es das ja auf Borkum und Norderney gab. Und da hatten meine Eltern aber Schlimmes drüber gehört, auch zu Recht. Da wurden ja Kinder auch, ne, entfremdet von den Eltern und so. Und dann wurde aber zufällig auf Jüst eine Fahrstelle frei und mein Vater wurde gefragt, ob er die übernehmen will. Und dann sind wir da mit meinen beiden Brüdern und Sack und Pack auf die Insel gezogen. 1977 war das.
Und hat's geholfen? Ist das Asthma tatsächlich besser geworden?
Ja, es ist, ich glaube, 2-3 Jahre hatte ich noch ein bisschen damit zu tun. Ich habe blöderweise auch eine Pferdeallergie, das war dann auf Jüst so ein bisschen kontraproduktiv. Und Deichgräser waren auch so problematisch. Aber heute habe ich gar keine Probleme mehr. Und auch so Neurodermitis und so ist alles weggegangen. Also danke, Jüst.
Toll. 2 Brüder gab es auch noch, die sind auch mitgekommen. Waren es große Brüder? Sind es große Brüder?
Ich habe einen großen und einen kleinen Bruder. Okay. Der große ist aber so nah bei mir, dass wir fast wie Zwillinge gelebt haben.
Und dann hat Ihr Vater die Stelle als Inselpastor angetreten. Ich kann mir vorstellen, als solcher wird man ja schnell zu einer zentralen Figur auf der Insel, oder? Und die Familie ist wahrscheinlich auch nicht ganz ausgenommen.
Ja, also wenn man in einem Pfarrhaus lebt, zumindest damals war es noch so, dann war man irgendwie immer Teil der Crew. Wir hatten zum Beispiel auch nur ein Telefon und wenn es geklingelt hat, dann bin ich auch schon als kleines Mädchen reingegangen, habe gesagt, ne, Sandra Perrey, also so hieß ich damals, Sandra Perrey, evangelisches Pfarramt Jüst, was kann ich für Sie tun mit 8 Jahren? Und das war mitunter natürlich auch mal jemand, der wo gerade jemand verstorben war beispielsweise.
Das heißt, man musste immer auf alles gefasst sein und sich ja auch manchmal wahrscheinlich zusammenreißen.
Ja, wir hatten auch sehr oft Gäste. Das ist ja oft in Pfarrhäusern ein großer Tisch und jeder kann kommen und es ist immer ja ein Teller noch übrig. Und das hat mich manchmal, muss ich zugeben, auch genervt, weil wenn man von der Schule nach Hause kam, man hatte irgendwas zu erzählen, man wollte privat sein und dann saß wieder irgendein Theologieprofessor mit am Tisch und dozierte. Das hat mich manchmal gestört.
1500 Einwohner ungefähr, habe ich gelesen, hat Jüst. Das ist ja schon überschaubar. Also dieses jeder kennt jeden, ist da wahrscheinlich wirklich Realität, oder?
Natürlich. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass man über die Menschen alles weiß. Also dass die Leute alles über mich wussten, hat mich gar nicht so gestört. Aber dass ich teilweise eben von Leuten wusste, dass die so eine Maske aufhaben, dass sie zwei Gesichter oder drei oder vier Gesichter haben, fand ich anstrengend.
Mhm. Die Jüster selber sprechen ja auch ganz stolz immer vom Töverland, also vom Zauberland. War das für Sie als Kind schon auch ein magischer Ort damals? Also haben Sie den Zauber erkannt gleich?
Ja, ich habe wunderbare Strandnachmittage verbracht mit meiner besten Freundin. Wir sind an den Strand gegangen, haben Strandgut gesammelt und uns daraus tatsächlich so eine Art Garten gebaut, hatten ganz viel Fantasie. Wir haben uns Buden gebaut in den Dünen, das war damals noch erlaubt. Ach, es gab so tolle Sachen wie Osterfeuer und also es war eigentlich eine total spannende Kindheit. Wir hatten noch einen riesigen Fahrgarten, wo wir dann Baumhäuser gebaut haben. Das war toll. Bis ich so 15 war, dann hat es mich auch genervt.
Da wird die Insel dann plötzlich klein, oder?
Ja.
Begrenzt.
Ganz, ja. Also ich war nun auch immer sehr extrovertiert und wollte andere Dinge als die meisten meiner Mitschülerinnen, die ihre Zukunft auch eher auf der Insel sahen und im Hotelgewerbe. Und ich wollte halt Schriftstellerin werden. Und da hatte ich nicht so richtig einen Platz. Möchte ich auch keinem vorwerfen, das ist ganz normal. Und dann bin ich aber mit 15 aufs Internat gegangen.
Die Insel, naturgemäß bekommt sie die volle Wucht der Nordsee ab, verändert sich ständig durch das Wetter, durch Orkane, durch Sturmfluten, durch die Brandung. Stimmt es, dass sie richtig wandert auch nach Osten und die Bewohner mitwandern müssen?
Ja, tatsächlich, da wo das Inseldorf früher stand, da ist jetzt das Meer. Also mit früher meine ich 1650 beispielsweise. Das ist da, wo jetzt noch ein alter Bauernhof steht, die Bill. Das ist so ein Ausflugslokal. Und da, wo jetzt heute der Inselkern ist, das ist, glaube ich, erst 1750 oder so sind die Insulaner erst dahin gewandert. Und tatsächlich gibt es auch viele, die sagen, das ist ja normal. Also Dünenabbrüche im Westen, das ist die Natur. Das wächst ja auch im Osten wieder dran. Mhm. Die ist ja auch an der Stelle wesentlich länger. Und das kann man auch mal ruhig so lassen, dass der Ort halt nicht so bleibt, wie er war vor 50 Jahren.
Ist das Jüst heute immer noch das Jüst Ihrer Kindheit oder hat sich da viel verändert?
Also ich empfinde das immer noch als meine Heimat und finde die Veränderungen, die stattgefunden haben, nachvollziehbar und kann die gut annehmen. Aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das anders sehen, anders empfinden, Sehnsucht haben nach etwas, was sie verloren glauben.
Mhm. Die Pferdegespanne, haben Sie erzählt, sind immer noch da,
ja.
Unter anderem als Müllabfuhr. Es gibt ja gar keine Autos auf Jüst, oder? Was machen die Pferde noch alles, außer Müll wegbringen?
Leichenwagen, der sieht richtig toll aus, so ein alter polnischer Holzwagen. Dann gibt es auch Hochzeitskutschen, mhm. Ne, natürlich auch. Und es gab eine ganze Weile so einen Kindergartenbus, da sind meine Kinder auch mit zum Kindergarten gefahren, weil der so ein bisschen außerhalb lag. Das war so ein hellblauer mit einem Regenbogen drauf, also es war so ein Transporter.
Und wer nicht Kutsche fährt, fährt Fahrrad?
Fahrrad oder man läuft, also so weit ist es jetzt ja auch nicht. Ich fand das früher natürlich als Kind anders. Da fand ich ja einen Kilometer schon sehr lang. Aber die Dimensionen verschieben sich ja zum Glück. Es gibt allerdings, muss ich korrigieren, schon Autos. Die Ärzte haben Autos und die Feuerwehr und der Krankenwagen, die dürfen fahren. Die Polizei nicht, weil die Verbrecher ja auch nur mit dem Fahrrad flüchten können.
Das ist fair.
Ja, genau.
Zu Gast bei Kaline Thyroff. Auf Bayern 2.
Sandra Lübkes. Sandbankliebe auf Jüst.
Sandbankliebe, sie hat es schon erzählt, heißt ein Podcast über Jüst, den sie macht, für den sie auch mit anderen Insulanern und Insulanerinnen spricht. Aber Frau Lübkes, auch in ihrem Leben gab es ja eine Sandbankliebe, für die sie nach dem Abi und der Ausbildung dann wieder zurück auf die Insel gekommen sind. Was war das für eine Geschichte?
Ja, also tatsächlich habe ich meinen ersten Mann, wir sind nicht mehr verheiratet, aber habe ich dann in der Inseldisco Strandkorb kennengelernt. Und zu der Zeit war ich eigentlich noch in Hannover und wollte da eigentlich auch bleiben. Ich fand das da schön und habe mich wohlgefühlt in einer größeren Stadt. Aber ja, die Liebe kam dazwischen und wir kauften im Inseldorf ein recht altes Haus. Das war gerade frisch unter Denkmalschutz gestellt und das haben wir renoviert. Also teilweise wirklich mit unserer eigenen Hände Kraft, so weit das möglich war. Wir hatten da noch einen Insulaner, der gerne Wände rausgehauen hat mit einem schweren Hammer. Ja, und da haben wir viele Jahre immer peu à peu dieses kleine Haus zu Ende gestaltet. Es war eine Fahrradvermietung vorne drin und hinterher hatten wir 3 Ferienwohnungen dort und haben halt selbst noch dort gelebt. Und da habe ich manchmal auch schon gedacht, eigentlich könntest du da auch schon ein Buch drüber schreiben, über diese ganze Geschichte. Ne? Also ja, ich war eine Romanfigur.
Gab es in diesem Haus dann auch Platz für einen Probenraum, für eine Rockband?
Auf Jüst einen Probenraum für eine Rockband zu finden, das ist schon eine harte Nummer. Wir sind oft umgezogen, also wir waren auch eine sehr laute Rockband. Wir haben manchmal im Sommer in einem Zelteschuppen in den Dünen geprobt, also da, wo im Winter die Strandzelte und Strandkörbe eingelagert werden. Es war ein sehr cooler Probenraum. Und im Winter waren wir manchmal im Nationalparkhaus, weil das war da geschlossen. Da haben wir dann zwischen ausgestopften Möwen gespielt. Und am Ende hatten wir den allercoolsten Probenraum. Da waren wir im Getränkelager von einem sehr netten Kaufmann, der am Hafen so eine Bude hatte, wo wir keinen gestört haben. Und das war klasse, weil da waren wir auf dem Kühlraum und hatten das Bier direkt gleich griffbereit.
Da haben dann immer die Flaschen geklappert im Hintergrund.
Haben wir als Percussion eingebaut.
Wie leicht war es denn überhaupt, Gleichgesinnte zu finden auf der Insel, um diese Band zu gründen?
Das war magisch tatsächlich, denn da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Also ich habe früher schon auch in Bands gesungen und hatte da total Lust zu. Aber so eine Band heißt ja, man braucht mindestens einen Schlagzeuger, Bass, Keyboard, Gitarre. Und das fand sich zu einem Zeitpunkt, fügte sich das so zusammen. Wir hatten einen Drummer, der bei der Sparkasse arbeitete und der kannte halt alle, ne, weil alle bei der Sparkasse
Klar.
irgendwie waren.
Kannte auch alle Kontostände.
Ja, genau. Der wusste, die können sich das leisten. Ja, und so fügte sich das eine Lehrerin, die frisch dazugekommen ist und sowieso Kontakt suchte auf der Insel und ein Bäcker. Und das war total toll. Wir haben insgesamt, glaube ich, 6 Jahre zusammen Musik gemacht, haben auch 3 CDs aufgenommen und waren in Ostfriesland weltberühmt.
Wo sind Sie aufgetreten?
Oh, in Mordorf. Wir waren auch schon mal auf Welttournee in Bielefeld. Wir waren mal in Leer, aber meistens schon auf Jüst in der Kurmuschel auf dem Kurplatz.
Sie haben schon erzählt vorhin, es ging viel ums Inselleben in Ihren Songs. Haben Sie ein Beispiel? Wie müssen wir uns diese Geschichten vorstellen?
Ja, zum Beispiel den Inselwinterblues hatten wir. Da ging es wirklich darum, dieses, wenn im Winter mal die Schiffe nicht fahren. Das gibt es ja tatsächlich auch heute noch, dass da die Insel abgeschnitten ist vom Festland und man da so ganz auf sich gestellt ist. Und dann gibt es irgendwann auch nicht mehr alle Lebensmittel zu kaufen und man geht sich auf den Geist. Und dass dann aber 9 Monate später dann so viele Kinder geboren werden. Also solche Geschichten oder dass man sich halt gegenseitig Eier abgibt, wenn man keine mehr hat. Das war so, glaube ich, unser schönstes Insellied. Aber es gibt auch das Lied Inselkind, das ist unseren Kindern gewidmet. Wir sind alle irgendwie Eltern geworden in der Zeit, also die Band. Und ja, da haben wir denen so ein bisschen was auf den Weg gegeben, diese Orientierung der Insel.
2 Töchter haben Sie bekommen. Sie haben diese Ferienpension geführt. Sie haben aber auch als Reporterin gearbeitet, als rasende Reporterin von Jüst.
Die Kala-Kolumna von Jüst war ich.
Nur nicht auf dem Moped wahrscheinlich.
Nee, auf dem Fahrrad, auf dem Hollandrad.
Wie sah Ihr Alltag aus damals zwischen Pensionsleben, Kindern und Geschichten sammeln?
Ja, ich kriege das heute gar nicht mehr so richtig auf die Reihe, weil das eigentlich wahnsinnig viel war. Ich war dann ja auch noch ehrenamtlich engagiert. Ich glaube, ich bin dann um 7 aufgestanden, war dann im benachbarten Hotel schwimmen. Die hatten so einen Pool, den durfte ich nutzen. Ja, und dann ging es eigentlich ab. Also die Kinder waren dann ja irgendwann im Kindergarten, dann hatte ich da Zeit zum Schreiben. Und dann kamen irgendwelche Gäste oder es war ein fliegender Wechsel. Wir mussten die Ferienwohnung putzen und die neuen Gäste standen schon mit ihren Koffern im Flur. Das war schon anstrengend. Aber ich muss auch sagen, ich hatte helfende Hände. Ich hatte eine Zeit lang auch ein Au-pair-Mädchen aus der Slowakei und auch eine polnische Mitarbeiterin, die halbtags bei mir gearbeitet hat. Das ging dann Gott sei Dank durch die Bücher, konnte ich mir das leisten.
Tja, mit 30 haben Sie Ihren ersten Roman geschrieben, Die Sanddornkönigin. Was musste passieren, damit es endlich losging, der Job, von dem Sie immer geträumt haben?
Ja, tatsächlich hatte meine kleine Tochter auch Asthma als kleines Baby und war mit 6 Wochen im Krankenhaus schon. Und da war ich als stillende Mutter mit dabei. Wir hatten auch ein Zimmer für uns alleine wegen der Ansteckungsgefahr, Lungenentzündung und so. Und da hatte ich Langeweile und habe ich gedacht, jetzt fängst du dieses verdammte Buch an zu schreiben, was du schon immer machen wolltest. Und meine Mutter brachte mir einen Laptop, das war damals ja noch so ein Gestell, so ein richtig schweres Ding. Und dann hatte ich auf einmal meine Kommissarin vor Augen, Wenke Tüthmers. Die war so ein bisschen so, wie ich gewesen wäre, ohne Kinder und ohne Verpflichtungen und ein bisschen mehr Mut. Mhm. Und die legte dann los. Die hat dann angefangen, auf Just zu ermitteln.
Ja, und von da an ist es dann auch bei Ihnen geflutscht. Fast jedes Jahr kam ein neues Buch raus, viele Krimis, aber dann irgendwann auch ein Scheidungsratgeber. Ja. Ich verlasse dich, Ratgeber für den, der geht. Das Thema war dann auch privat ein Thema damals, nehme ich an.
Ja, genau. Das habe ich geschrieben, weil als ich mich dann von meinem ersten Mann getrennt habe, ja, da habe ich so ein Buch gesucht für die Menschen, die halt gehen. Für Verlassene gab es ja etliche. Aber nicht für die Täterinnen und Täter, möchte ich es jetzt mal nennen, ist natürlich nicht so. Und das Buch hat mir selber auch sehr geholfen. Ist auch immer noch lieferbar, läuft aber besser als E-Book, weil man so ein Buch ja schlecht auf ein Nachttischchen legen kann.
Ah ja, das ist interessant. Mhm. Gibt es denn sowas wie eine gute Trennung? Also was war Ihre wichtigste Lektion aus dieser Recherche und dieser Zeit?
Naja, es braucht wahnsinnig viel Mut auf ganz vielen Ebenen und man kann das ja auch nicht planen, weil man nicht weiß, wie der Partner oder die Partnerin reagieren wird. Und manchmal muss man es einfach auch aushalten und das ist schon eine sehr harte Zeit.
Was hilft in so einer Zeit?
Geduld und Zuversicht, würde ich sagen, war jetzt in meinem Fall, aber man kann das ja auch nicht verallgemeinern. Es gibt ja auch Paare, die kriegen das ganz wunderbar hin. Und sind irgendwo auch befreundet, obwohl ich da manchmal denke, man sollte sich erst so ein bisschen entfreunden, bevor man sich befreundet. Aber da gibt es kein Patentrezept.
3 Jahre später kam dann auf jeden Fall der nächste Ratgeber. 2. Ehe, neues Glück.
Ja, ratzfatz.
Und diese Ehe hat bis heute gehalten, oder?
Ja, es ist ja auch ein wunderbarer Mann und Kollege. Er hatte damals auf Just ein Stipendium, wir hatten, der Buchhändler und ich, ein Krimi-Schreibstipendium auf Just eingerichtet. Und da war Jürgen Kehrer, das ist der Erfinder der Roman- und Filmfigur Wilsberg, der war der erste Stipendiat. Und da haben wir uns dann näher kennengelernt. Da war da noch nicht die Romantik im Spiel, das kam noch etwas später, aber da habe ich schon gedacht, es ist schon toll, wenn man mit so einem Kollegen enger zu tun hat.
Und Sie schreiben ja nicht nur parallel, Sie schreiben auch zusammen Drehbücher zum Beispiel. Ist das Fluch oder Segen, wenn man gleich in mehrerlei Hinsicht ein Paar ist?
Wir empfinden das als Segen, weil wir auf ganz schnellem Weg uns austauschen können über diese Alltäglichkeiten des Schriftstellerdaseins. Allerdings schreiben wir tatsächlich nicht mehr zusammen Drehbücher, denn wir haben festgestellt, wenn es gut läuft, ist das toll, dann sind wir euphorisiert. Aber es gibt ja bei Drehbuch sehr viele Dinge, die auch kompliziert werden können, weil irgendwas im Produktionsplan umgeworfen werden muss und so. Und das ist echt stressig. Und da waren wir immer dann beide maximal gestresst. Und das war anstrengend. Und jetzt schreibt immer nur einer und der andere beruhigt.
Okay, also Sie sind abwechselnd gestresst. Das klingt auch wie eine ziemliche Koordination.
Ja, eigentlich haben wir ein ruhiges Leben, muss man schon sagen. Verglichen mit Menschen, die wirklich um so und so viel Uhr im Büro sein müssen, haben wir es. Wir haben ja immer Homeoffice, wenn wir das möchten.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Karline Thüroff trifft
Sandra Lübkes. Kennt den Ort, der bleibt.
Ein Ort, der bleibt, heißt nämlich ihr neues Buch. Und für das hat sie 3 Monate in Istanbul gelebt. Frau Lübkes, man hätte ja jetzt einfach einen Flug buchen und hinfliegen können. Das wäre Ihnen aber zu einfach gewesen, oder?
Ich versuche ja bei meinen Recherchereisen, meinen Protagonistinnen so nah wie möglich zu kommen. Was schwierig ist, weil in diesem Fall haben die vor 100 Jahren gelebt. Es geht um Magda Heilbronn, die aus Westfalen stammt und sie musste fliehen mit ihrem Mann und ihren Kindern nach Istanbul und sie ist mit dem Zug gefahren. Das war so eine alte Zubringerstrecke damals zum Orient Express Und es gibt noch einen alten Autotransportzug, der Optima Express, der fährt eine ähnliche Strecke, also fast dieselbe. Und den habe ich natürlich genommen.
Und
drei Tage, drei Nächte.
Ja, genau. 40 Kilometer pro Stunde Durchschnittstempo, habe ich gelesen. 13 Stunden Verspätung von Münster über Österreich und den Balkan in die Türkei. Was hat diese Reise mit Ihrer Geduld gemacht?
Ich fand es fantastisch, die Landschaft an mir vorbeiziehen zu sehen. Und man muss auch so Lokwechsel über sich ergehen lassen, weil teilweise waren die Strecken gar nicht elektrifiziert. Da gab es ja noch eine Diesellok. Und mir war es eigentlich relativ egal. Ich wusste, am Ende komme ich dort an. Und das war dann der Ort, wo ich hin wollte. Und ich glaube, das Gefühl hat mich ein bisschen verbunden mit meiner Protagonistin.
Mhm. Gab es denn auch andere Passagiere, die denselben Weg gefahren sind? Oder sind die dann eher so auf Teilstrecken unterwegs?
Man kann tatsächlich gar nicht aussteigen dort. Also der fährt in Villach erst los. Vorher bin ich ganz normal mit dem ICE bis Villach gefahren. Und ab da ist aber nonstop. Also wir durften gar nicht aussteigen. Das hat damit zu tun, dass da eben diese Autos transportiert werden in der Türkei. Und einige dieser Autobesitzerinnen und Besitzer waren dann als Passagiere dabei. Und das war ganz toll, weil die trafen sich da richtig. Das ist so eine Insider-Geschichte und brachten dann bergeweise Essen mit und breiteten das in ihren Liegewagen aus und hatten viel Spaß. Und es gab auch noch so einen Speisewagen. Und da wurde auch geraucht, weil man ja eben nicht aussteigen konnte. Also ich fühlte mich sehr in die 70er zurückversetzt.
Jetzt ist ein Ort, der bleibt, ein Roman über Exil, über Botanik, über die Geschichte des jüdischen Genetikers Alfred Heilbronn und seiner Frau von Münster nach Istanbul. Was war denn der Moment, in dem Sie wussten, das wird mein nächstes Buch, diese Geschichte muss ich erzählen?
Ich bin auf die Geschichte gestoßen über einen Protagonisten aus einem Buch davor, Schule am Meer. Da wusste ich schon, dass es diese Einladung von Atatürk gab, der in den 1930er Jahren Wissenschaftler aus Deutschland in die Türkei geholt hatte, weil er das Bildungswesen reformieren wollte. Und dann bin ich diese ganze Liste durchgegangen, wer war denn da alles dabei, und stieß auf diesen Botaniker Alfred Heilbronn und war ganz fasziniert von der Idee, Exil über Botanik zu erzählen, weil sich da ja ganz ähnliche Fragen stellen. Ne? Also wo kann ich Wurzeln schlagen? Wer nimmt mir vielleicht das Licht weg, weil er größer wachsen kann als ich? Oder gibt es Orte, an denen ich gar nichts zu suchen habe? Das war ja etwas, was im Rassismus eine Frage war und eben klar auch bei der Botanik.
Jetzt erzählen Sie diese Geschichte aus der Perspektive von drei Frauen. Warum das? Sie hätten ja auch einfach die Biografie von Alfred Heilbronn schreiben können.
Das hatte ich auch erst überlegt und dann haderte ich irgendwie mit dem Thema immer. Und auch ich hatte viel Kontakt zu den Angehörigen, zu den Nachfahren. Und die erzählten eigentlich auch immer mehr über die Frauen als über ihn. Und er war nicht so richtig klar zu fassen. Er hatte relativ viele Gesichter und er war vor allem ein knochentrockener Wissenschaftler, der dann erst, als das Schicksal ihm übel mitspielte, so langsam Gefühle gezeigt hatte. Das hat sich so in Briefen mir erzählt. Und dann fand ich es viel interessanter, die Frauen zu erzählen, also seine erste Ehefrau Magda, eben aus Westfalen, und dann seine türkische Assistentin Mechpare. Und es gibt noch eine Gegenwartsperspektive, Imke, eine Städteplanerin. Und die geht ja im Prinzip dieselben Wege ab wie ich.
Mhm. Sie hatten in der Recherche, haben Sie schon gesagt, Zugang zu Briefen, aber auch Tagebüchern, Kalendern, Fotos. Das sind ja alles wahnsinnig intime Materialien. Wie begegnet man denen als Rechercheurin und Schriftstellerin?
Ja, die Schwierigkeit war, dass ein großer Teil auch auf Türkisch gewesen ist. Also ich musste das dann auch noch übersetzen. Da hat mir die Schwiegertochter von Alfred Heilbronn geholfen. Die hat mir große Teile ins Deutsche übersetzt. Und so kamen wir dann auch immer darüber ins Gespräch. Ne? Wie ist das wohl gemeint und warum hat die Person das so und so empfunden? Und trotzdem war es mit sehr viel Fingerspitzengefühl zu handhaben. Denn eine Exilgeschichte ist ja auch immer eine Wunde in einer Familienhistorie. Und das war natürlich hier auch der Fall. Ich wollte da auch nicht zu viel dazu fantasieren und möglichst nah bei den Figuren bleiben.
Sie haben tatsächlich auch mit Heilbronns Originalmikroskop gearbeitet aus dem Jahr 1910. Sie haben gelernt, Pflanzen zu präparieren und haben sich reingefuchst in die Welt der Botanik. Wer hat Ihnen dabei geholfen?
Hier in Berlin gibt es eine mikroskopische Gesellschaft und da hatte ich mich an die gewandt, ob ich einen Crashkurs machen darf und auch nur mit Chemikalien, mit denen man damals schon gearbeitet hat und mit Werkzeugen und eben diesem über 100 Jahre alten Mikroskop. Und da hatte einer der Mitglieder großen Spaß dran, das mal auszuprobieren. Und ich habe einen ganz ordentlichen Schafgarbenstängel präpariert und der sah interessanterweise aus wie so ein Glasfenster in der Kirche oder wie ein Mosaik in einer Moschee. Und da fand ich ja mein Romanthema auch gleich wieder, dieses Wissenschaft und Religion. Geht das eigentlich zusammen?
Sie haben ja vorher mal gesagt, Naturwissenschaften sind eigentlich gar nicht so Ihr Ding. Warum haben Sie es auf sich genommen? Warum war Ihnen das so wichtig?
Ich bin unglaublich neugierig. Und wenn mich eine Geschichte gepackt hat, dann will ich sie ja auch durchdringen. Und gut, dann mache ich das halt. Dann lerne ich halt ein bisschen was über Botanik, vor allem Biochemie, finde ich richtig hart. Und eben auch Türkisch. Ich habe ja auch Türkisch gelernt. Und Sprachenlernen war nie so meine Lieblingssache in der Schule. Das nehme ich dann auf mich, weil ich ja weiß, wohin es führt, nämlich ein tieferes Verständnis zu bekommen.
1:1 der Talk auf Bayern 2 heute mit Sandra Lübkes, die nicht nur das Mikroskopieren, sondern auch Türkisch gelernt hat für ihr neues Buch »Ein Ort, der bleibt«. Ja, Sie hatten ja dann gleich eine doppelte Sprachbarriere zu überwinden. Die eigentliche und die persönliche, wie ging es Ihnen mit dem Türkischen?
Es ist eine völlig andere Sprache als das Deutsche. Sie ist in sich logisch, das fand ich auch ganz toll und vor allem auch sehr melodisch. Aber es hat nicht ausgereicht, dass ich jetzt in Istanbul ganz cool mit allen über Politik diskutiert hätte, sondern tatsächlich, ich konnte verstehen, worüber die Menschen gesprochen haben, aber sobald ich den Mund aufgemacht habe, hat niemand was verstanden.
Naja, aber allein das Verstehen ist ja schon eine Riesenleistung. Wie lange haben Sie gebraucht?
Ich habe insgesamt ein halbes Jahr vorher, also ich hatte erst so einen richtigen Crashkurs, eine Woche ganz alleine mit einer Türkischlehrerin. Und dann habe ich das noch weiter verfolgt, dann einmal wöchentlich Unterricht gehabt. Und ich hatte einen Tandempartner hier, einen jungen Türken, der Deutsch lernen wollte. Und so habe ich mich dem angenähert.
Und irgendwann dann haben Sie sogar Lyrik-Workshops in der Türkei gegeben. Wie kam es dazu?
Eine meiner Fragestellungen war ja, wie fühlt sich das an, wenn man jetzt Experte ist, so wie Alfred Heilbronn das war, kommt dann in ein fremdes Land und steht vor lauter Leuten, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Ist man dann überhaupt noch Experte? Und deswegen hatte ich mich in einem Camp als Volunteer angemeldet. Das waren mehrere, so 30 junge Menschen aus der ganzen Türkei. Und die bekamen dann verschiedenste Sachen, um sich inspiriert zu fühlen. Und unter anderem habe ich da einen Lyrik-Workshop gemacht. Und zwar habe ich die PowerPoint-Präsentation schon auch auf Türkisch gemacht. Ich habe dann auf Englisch unterrichtet. Aber die jungen Menschen können eben in der Türkei oft auch nicht besonders gut Englisch. Deswegen hatte ich noch einen Dolmetscher. Also es war fast 1:1 die Situation, wie Alfred Heilbronn das damals hatte, als er anfing, in der Türkei zu unterrichten. Aber dann am Ende hatten wirklich alle ein eigenes Gedicht geschrieben, haben es vorgetragen und ich habe Tränen in den Augen gehabt, obwohl ich ja eigentlich auch nicht so viel verstanden habe. Aber es war ein wunderschönes Erlebnis.
Es hat sich transportiert. Mhm. Ein Sprichwort taucht immer wieder auf im Buch, ein türkisches Sprichwort. Und das heißt, iss den Honig und frage nicht nach der Biene. Wo haben Sie das aufgegabelt?
Ich habe auch beim Türkischlernen mir so Hefte geholt mit türkischen Märchen. Die waren dann eben auf der einen Seite türkisch, auf der anderen Seite parallel dazu auf Deutsch. Und so konnte ich Sätze abgleichen. Und da hatte ich auch eins mit türkischen Sprichwörtern. Und das fand ich toll, weil natürlich Bienen und Botanik, das hat viel miteinander zu tun. Und der Honig ist ja dann ein Produkt, das wir bekommen wollen. Und das im übertragenen Sinne heißt natürlich, stelle immer Fragen, aber stelle auch nicht zu viel Fragen. Und das fand ich für mein Buch ein gutes Wort, was sich durch die Kapitel zog.
Und es geht nicht nur ums historische Istanbul. Es gibt auch einen Erzählstrang in der Jetztzeit, in der Gegenwart. Wie geht's denn den jungen Leuten in Istanbul gerade in einer politisch ja immer noch ziemlich schwierigen Zeit mit einer Inflation, die die Lebensentwürfe geradezu auffrisst? Was haben Sie damit bekommen?
Es ist ja 1,5 Jahre her, dass ich dort gewesen bin und ich hatte auch im Vorfeld gedacht, naja, die werden bestimmt alle irgendwie unglücklich sein mit der Regierung und so sind sie im Prinzip also die, die ich getroffen habe, auch größtenteils. Aber die hatten fast alle finanzielle Sorgen. Denn die hatten eine Inflation zum damaligen Zeitpunkt von mehr als 100% zu verdauen und haben größtenteils 2 Jobs gemacht. Ja, und wussten trotzdem, dass sie sich nicht mal einfach so einen Urlaub irgendwo leisten können. Und wenn man diese Probleme hat, beschäftigt man sich ja weniger mit der Politik. Aber was ganz spannend war, wir haben oft über den Bürgermeister gesprochen, der damals noch in Istanbul an der Macht war und der ja die Hoffnung der Opposition gewesen ist. Und da wurde mir oft gesagt, naja, der wird aber gar nicht zur Wahl antreten, der wird sicher vorher im Gefängnis landen. Und dann dachte ich, die wüssten irgendwelche kriminellen Dinge. Und dann haben sie schon immer gesagt, nee, da werden die schon was finden. Und tatsächlich ist es ja so, er wurde dann 3 Monate später verhaftet, sitzt immer noch, der Prozess läuft gerade und die Staatsanwaltschaft fordert 2000 Jahre Haft, glaube ich, für Staatsverrat. Ja, das ist natürlich, dass die das so vorausgesagt haben, hat mich dann doch auch schockiert.
Haben Sie noch Kontakt nach Istanbul?
Ich habe noch immer wunderbaren Kontakt, sowohl zu türkischen Menschen, die mich teilweise auch besuchen, wenn sie mal in Berlin sind, aber auch zu Deutschen, die dort leben, also zu der Pastorin der deutschen Gemeinde zum Beispiel. Aber auch, ich habe ja einen Chor gefunden in Istanbul. Durch magische Art und Weise habe ich da diese 3 Monate in einem Chor mitgesungen. Und mit den Chormitgliedern habe ich auch immer mal wieder über WhatsApp Kontakt.
Jetzt haben wir gehört, wie viel Recherche und Einsatz hinter diesem Buch steckt. Und es ist ja gar nicht das erste, in dem Sie historische Stoffe mit Fiktion verweben. Das erste war Die Schule am Meer, wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste, die Geschichte der ersten reformpädagogischen Freiluftschule in Deutschland. Dann gab es noch Das Licht im Rücken über die Familie hinter der Leica-Kamera. Da steckt überall viel Recherche drinnen, die man sich ja irgendwie auch leisten können muss. Wenn Sie so ein Projekt anfangen, ahnen Sie dann schon, dass da mal ein großer Roman draus wird oder ergibt sich das erst?
Also diese Geschichten, die kommen ja eigentlich an und setzen sich mir hartnäckig auf die Schulter. Und dann fange ich an zu recherchieren und da entdecke ich meistens noch eine weitere Geschichte dahinter, die das noch größer macht und die auch unerzählt ist. Ja, und dann erzähle ich das meiner Agentin und meiner Lektorin und wir sprechen darüber. Und also es gab auch schon Sachen, die abgelehnt haben, wo sie gesagt haben, nee, da findet sich auf dem Markt nichts. Aber jetzt zum Beispiel bei diesem Buch Botanik und Exilgeschichte, da waren alle sofort begeistert.
Es sind allesamt Unterhaltungsromane. Ist es Ihnen aber auch wichtig, nicht nur zu unterhalten, sondern auch ja so eine Art Lücke zu schließen im kollektiven Gedächtnis?
Also ich versuche, diese Geschichte, die ja total spannend ist, schon unterhalten drüber zu bringen, damit man eben sagen kann, was war da eigentlich los? Also da, zum Beispiel auch dann, als der Holocaust im Gange war, gab es ja wieder Menschen, die dann auch flüchten wollten in die Türkei und die dann nicht mehr dort Fuß fassen konnten, weil da die Schotten dicht waren sozusagen. Was hat das gemacht mit denen, die schon im Land waren? Das ist ja ein Thema, das ist wahnsinnig traurig. Aber wenn man es im Roman sensibel erzählt, dann bleibt das, glaube ich, schon hängen und macht auch was mit einem in der heutigen Zeit.
Hat sich denn schon wieder ein neues Thema auf Ihre Schulter gesetzt?
Ich muss jetzt gerade wirklich mal ein bisschen pausieren mit den historischen Geschichten, weil das auch gerade dadurch, dass ich immer engen Kontakt mit den Nachfahren habe, ist das eine sehr, sehr große Verantwortung. Und da will ich jetzt erstmal ein bisschen pausieren tatsächlich und schreibe jetzt gerade ein Sachbuch über Chöre.
Über Chöre. Warum? Das hat sich, glaube ich, schon beantwortet.
Das Hobby zum Beruf gemacht.
Ja, ganz genau. Jetzt haben wir schon gehört, Göttingen, Jüst, Münster, Berlin, Istanbul, jetzt wieder Berlin. Denken Sie schon ans Weiterziehen oder bleiben Sie erstmal, wo Sie sind?
Ich lebe super gerne in Berlin. Ich finde, dass man hier nicht so in einer Bubble ist, wie das zum Beispiel jetzt auch auf Jüst war oder in Münster habe ich ja auch schon gelebt. Man muss sich schon hier wirklich ganz schön Scheuklappen aufsetzen, um nicht mitzubekommen, was bei uns los ist in unserem Land. Und das finde ich anstrengend und gleichzeitig sehr, sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, werde hier noch sehr lange leben. Aber ich muss das tatsächlich für mich nicht planen.
Und schreiben können Sie überall?
Ja, ich schreibe total gerne von unterwegs, also im Zug. Oder manchmal gehe ich auch in die Staatsbibliothek. Mal gucken, wo man mich mal antreffen kann. In einem Café oder mal schauen.
Und die letzte Frage auch zum heutigen Welttag des Buches. Wenn jemand in 100 Jahren irgendwo Ihre Bücher findet und sich fragt, wer war diese Sandra Lübkes, was wünschen Sie sich, dass er als Antwort bekommt?
Eine neugierige Person.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für diese Stunde und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.